Unter vier Augen, Ihr Wissenschaftspodcast der Ophthalmologie.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Unter vier Augen, dem Ophthalmo-Podcast. Mein Name ist Annika Licht und heute darf ich gemeinsam mit Professor Grajewski in den neuen Themenmonat starten zum Thema Uveitis. Er war 15 Jahre an der Uniklinik Köln am Interdisziplinären Zentrum für Uveitis und entzündliche Augenerkrankungen tätig und ist jetzt seit Januar in Düsseldorf im Makulazentrum bei Kaimak und Kollegen, die uns ja auch schon bekannt sind. Also schön, dass auch Sie zu den Experten stoßen, die uns in diesem Podcast ein bisschen unterstützen. Hallo und herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Herzlich willkommen. Freut mich sehr, hier zu sein.
Ja, ich freue mich auch sehr, dass wir uns ein bisschen über Uveitis unterhalten können und danke an der Stelle auch nochmal ganz herzlich Alimera für die Unterstützung in diesem Themenmonat. Die erste Studie, über die wir sprechen, ist die MERIT-Studie. Die hat sich mit der intravitrealen Therapie für das uveitische Makulaödem beschäftigt und dabei drei Wirkstoffe miteinander verglichen. Ranibizumab, MTX und ein Dexamethason-Implantat. Bevor wir aber da reingehen, wo ich auch noch wirklich Fragen zu habe, vor allen Dingen zu MTX, möchte ich einmal ganz kurz darüber sprechen. So ein uveitisches Makulaödem, hat man das jetzt eigentlich nur, wenn man eine posteriore Uveitis hat?
Ja, das denken viele und in Wirklichkeit ist es so, die Uveitis wird ja eingeteilt in vier Hauptformen gemäß dieser internationalen Standardization of Uveitis Nomenclature oder kurz SUN-Klassifikation genannt, in eine anteriore Uveitis, in eine intermediäre Uveitis, eine posteriore Uveitis und eine Panuveitis. Und das hängt immer vom anatomischen Hauptschwerpunkt der Entzündung ab. Also wenn zum Beispiel die Entzündung im Bereich der Regenbogenhaut, der Iris gelegen ist, dann handelt es sich um eine anteriore Uveitis. Wenn die peripheren Gefäße der Netzhaut betroffen sind und daraufhin Zellen in den Glaskörper gelangen mit dem überwiegenden Symptom einer oder Befund einer Glaskörpertrübung durch Zellen, dann handelt es sich um eine intermediäre Uveitis und sobald hinten die Netzhaut und oder die Aderhaut betroffen sind, liegt eine posteriore Uveitis vor. Wenn von dort sozusagen der Entzündungsschwerpunkt ausgeht, man kann sich vorstellen, dass wenn man zum Beispiel eine Netzhautentzündung, eine Retinitis hat, dass dann gleichzeitig, Beispiel ist zum Beispiel die Toxoplasma Retinochorioiditis, wo dann jede Menge Zellen in den Glaskörper gelangen, weil einfach die Entzündung am Interface zum Glaskörper liegt und man auf den ersten Blick, wenn man den Herd nicht sofort lokalisiert, sogar denken könnte, es würde eine intermediäre Uveitis vorliegen. Bei einer Iridozyklitis, Iris und Ziliarkörper betroffen, können ebenfalls Zellen in den Glaskörper gelangen. Auch das ist dann keine intermediäre Uveitis. Also man muss schon das Auge von vorne bis hinten sehr genau untersuchen, um festzustellen, wo die Entzündung eigentlich primär lokalisiert ist.
Wichtiger und aus dem, an der Stelle.
Genau. Und aus dem, was ich gesagt habe, kann man schon so ein bisschen erkennen, dass obwohl der Entzündungsschwerpunkt vorn oder hinten liegen kann, sowohl die Entzündungszellen als auch da mit dieser Entzündungsreaktion einhergehende Mediatoren wie die Interleukine, Botenstoffe, die die Entzündung fördern, da ja so auch im gesamten Augeninneren diffundieren können. Und so ist es zum Beispiel möglich, dass bei einer anterioren Uveitis an der Regenbogenhaut gelegen Entzündungssubstanzen bis nach hinten zur Netzhaut diffundieren und dort eine Störung der Schrankenfunktion der Gefäße verursachen. Das heißt, diese Gefäße werden dann durchlässiger und es entsteht daraufhin ein Makulaödem.
Ah, okay.
Was dann jetzt so der häufige oder klassische Fehler ist in der Praxis, ist, dass man so bald ein Makulaödem vorliegt, dann anfängt von einer posterioren Uveitis zu sprechen. Und das wirft diese ganze Klassifikation so ein bisschen über den Haufen. Das ist auch sehr verwirrend, weil eine posteriore Uveitis ganz andere Ätiologien aufweist als eine anteriore. Mhm. Klassisches Beispiel ist die HAL-AB27 assoziierte anteriore Uveitis, die nun ganz anders verläuft als irgendwelche Entzündungen der Netzhaut zum Beispiel, die nicht selten auch infektiös bedingt sind. So wäre zum Beispiel bei einer anteriore Uveitis mit einem Makulaödem würde man von einem von einer anterioren Uveitis mit einem sekundären Makulaödem sprechen und nicht etwa von einer posterioren Uveitis. So, genauso gut kann man von einer intermediären Uveitis sprechen mit einem sekundären Makulaödem oder eben posteriore Uveitiden. Daraus folgt, und das ist auch ein wichtiger Punkt bei dem Makulaödem, das kann im Grunde aus jedem Grundtyp der Entzündung entstehen. Und es ist wirklich ein Riesenproblem bei den Uveitis-Patienten, dass so bis zu einem Drittel oder mehr sogar betragen, je nach Studie, mehr Patienten noch davon betreffen kann, ist eben dieses Makulaödem, unabhängig davon, welche Form vorliegt.
Also die Diagnostik ist hier wirklich auch ganz elementar, dass man hier einmal ganz genau guckt und dann schaut, was genau haben wir eigentlich, und dass man es ganz genau beschreibt und nachher nachlesen kann. Jetzt muss ich dazu aber tatsächlich noch eine Nachfrage stellen, aber nur eine ganz kurze, weil wir wollen uns ja noch über die Studie unterhalten. Und zwar hatten Sie jetzt von der Iridocyklitis gesprochen, die dann Zellen in den Glaskörper noch verteilen kann, also eine Zellaussaat haben kann, wobei das Wort Aussaat ja auch diskussionsbedürftig ist. Wie dem auch sei, jedenfalls könnte das ja zu einem Makulaödem auch mitführen, durch Entzündungsmediatoren. Aber wie ist es dann jetzt mit einer Endotheliitis zum Beispiel beim Herpes oder so?
Ja, also die Endotheliitis, und es ist tatsächlich so, dass die viralen Uveitiden seltener mit einer Uveitis assoziiert sind. Aber das ist tatsächlich so, dass jetzt quantitativ da auch nicht so viel zu erwarten wäre wie bei einer fulminanten, fibrinösen, anterioren Uveitis. Also wenn Sie einen deutlichen Vorderkammerreiz haben, das ist immer so ein Indikator dafür, dass auch ein Makulaödem entstehen könnte. Wenn das so insgesamt milder und sich auch ein bisschen auf der Hornhaut zentrierter abspielt, dann sind seltener Makulaödeme die Folge tatsächlich. Okay. Es gibt ja auch zum Beispiel diese anteriore Form der sogenannten Fuchs'schen Uveitis, die man früher Fuchs'sche Heterochromizyklitis genannt hat, bis man festgestellt hat, dass das eigentlich nur eine Minderheit der Patienten tatsächlich eine Heterochromie aufweist. Und man hat es daraufhin einfach in Fuchs-Uveitis benannt. Und so eine Uveitis, die vermutlich durch Rötelnviren, eine chronische Rötelnvireninfektion bedingt ist, die führt quasi nie zu einem Makulaödem. Okay. Also auch aus dieser milden anteriore Uveitis, viral bedingt. In diesem Zusammenhang gibt es jetzt keine Makulaödeme. Es ist schon denkbar und kommt vor, dass man trotzdem bei herpetischer Anteriorovitis mit deutlichem Zellreiz gelegentlich auch Makulaödeme entwickeln kann, wenn auch seltener wie bei der HLA-B27-positiven anterioren Uveitis.
Vielen Dank. Boah, was für eine wunderschöne Antwort. Das könnte man ja so runterschreiben. Gut, dann gehen wir mal in was anderes Runtergeschriebenes über, nämlich zur Studie. Was haben die denn hier gemacht in der MERIT-Studie, Herr Professor Grajewski?
Genau, also die haben aus 33 Zentren, die waren überwiegend in den USA, zum Teil auch in England, Kanada, Neuseeland für ganz wenige, haben die quasi Patienten randomisiert, die ein uveitisches Makulaödem aufweisen, und zwar unabhängig von der Lokalisation, also unabhängig von dieser Haupteinteilung in anterior, intermediär, posterior oder panuveitis. Es musste nur eine nicht infektiöse Uveitis sein mit einem Makulaödem, und dann hat man zum Ziel gehabt, diese drei Medikamente, nämlich das Dexamethason-Implantat, Ranibizumab und Methotrexat als intravitreale Injektion miteinander zu vergleichen, und hat das quasi 1:1:1 randomisiert, hatte dann am Ende 149 Patienten. Das ging über einige Jahre. Die Sammlung kam so ein bisschen auch Corona dazwischen, muss man sagen. Die hatten so ein bisschen Rekrutierungsprobleme. Und am Ende wurden dann circa 65 Patienten pro Gruppe behandelt, und es wurde quasi nach 12 Wochen geschaut, wie die Wirkung gewesen ist, und zwar bezüglich der Netzhautdicke in erster Linie, aber auch hinsichtlich Visus, Sehschärfe, und hat die sozusagen gegeneinander dann verglichen.
Und was kam dabei raus?
Da kam raus, im Grunde war das nicht sehr überraschend für die meisten Ophthalmologen, dass das Dexamethason-Implantat mit Abstand die beste Wirkung hatte und auch die Gruppe gewesen ist, die statistisch signifikant war, sowohl im Hinblick auf die Reduktion der Netzhautdicke als auch auf die Verbesserung der Sehschärfe letzten Endes. Mhm. Auch das Methotrexat und das Ranibizumab zeigten eine gewisse ödemreduzierende Wirkung, wobei das Ranibizumab wiederum dem Methotrexat überlegen gewesen ist. Also das MTX hat da kaum keine so richtig signifikante Wirkung erzielen können. Es war so eine circa 11-prozentige Reduktion der Netzhautdicke feststellbar, aber nicht im signifikanten Bereich. Das Dexamethason-Implantat war den anderen beiden Medikamenten deutlich überlegen.
Was mich jetzt irgendwie echt gewundert hat, weil ich hatte jetzt VEGF-Inhibitoren als Therapie bei Uveitis nicht wirklich auf dem Schirm. Wie kann man sich das erklären, Herr Professor Grajewski?
Ja, im Grunde muss man ehrlicherweise sagen, man kann es sich gar nicht so richtig erklären.
Ah. Irgendjemand, guter Punkt.
Ich meine, das MTX, das Methotrexat, ist ja ein seit Jahrzehnten gängiges Medikament zur Immunsuppression, was auch zur Behandlung der Uveitis eingesetzt wird. Und es ist so, dass das insbesondere bei Immunzellen auf den Folsäurespiegel oder Stoffwechsel inhibierend wirkt und dadurch so Proliferation entzündlicher Zellen mittelfristig hemmen kann. Und das war, und das gerade bei der anterioren Uveitis und auch bei Kindern mit anteriorer Uveitis ist das ja ein sehr bewährtes Medikament. Und dann hatte jemand die Idee, und es gibt schon seit vielen Jahren, gab es da Einzelfallstudien und immer wieder mal war das im Gespräch. Also es gab einzelne Paper dazu und irgendwann hat man sich gedacht, wenn es im Körper wirkt, warum nicht auch im Auge sozusagen? Mhm. Und hat das dann hier mit eingeschlossen, weil es schon durchaus diese positiven kleinen Studien und Einzelfälle und kleine Kohorten da gegeben hat. So, jetzt ist es so, man kann das hinsichtlich eines Wirkungsmechanismus und dem Auge nicht so ganz genau zuordnen, weil es hat ja auch eine antiinflammatorische Wirkung, die aber eigentlich aufgrund einer Immunmodulation erfolgt im Körper. Mhm. Man könnte sich natürlich kritisch fragen, man wendet das MTX ein, um die Immunantwort gegen das Auge, die sich eigentlich im Körper, in den Lymphknoten, im Immunsystem aufbaut, dort quasi über die systemische Applikation will man dann reduzieren. Und vermindert dadurch quasi die Entzündung generell und dadurch wandert auch weniger Entzündung ins Auge herein. Wenn man nun eine Entzündung hat, die im Körper sozusagen im Immunsystem generiert wurde und die Zellen wandern dann in das Auge hinein, dann kann man sich natürlich kritisch fragen, was macht dann das MTX, das im Auge ist, noch mit diesen Zellen? Ja? Mhm. Und ich meine, es ist nach wie vor, es ist immer bei solchen Medikamenten noch eine Frage von Dosierung, von Applikationshäufigkeit. Aber so die übliche Dosierung auch hinsichtlich des Volumens, wo man raufgeht, sind 400 Mikrogramm in 0,1 Milliliter. Und das ist schon die doppelte Menge von dem, was man zum Beispiel bei Ranibizumab injiziert.
Ja.
Also das ist
ja
auch dann irgendwann limitiert durch das Injektionsvolumen und daher kommen auch diese 400 Mikrogramm da zustande von den gängigen Applikationsformen. Und da ist das nicht so ganz geklärt. Wenn man nun hingegen das Cortison betrachtet und das Dexamethason, das ist ja ein Medikament, was sehr, sehr breit auf unterschiedlichste Entzündungsmediatoren einwirkt und diese reduziert. Das Cortison ist ja auch schon seit vielen Jahrzehnten als sehr schnelles Medikament, das sehr schnell wirkt, bekannt. Das MTX ist ja ein Medikament, was ja auch im Körper erstmal so ein paar Monate Vorlauf eigentlich braucht. Ne? Deswegen ist so die Frage, wie schnell wirkt das, wenn man es injiziert? Und das Ranibizumab so als drittes ist ein Medikament, was auch per se nicht entzündungshemmend in erster Linie ist, sondern vor allem gefäßabdichtend zu wirken scheint und dadurch das Ödem reduziert. Ne? Also es wirkt vermutlich auf die Endothelzellkontakte und stabilisierend und dadurch geht das Ödem zurück.
Finde ich sehr spannend, was Sie auch zum MTX gesagt haben, dass es eben ein bisschen Vorlaufzeit braucht. Da würde ich noch gerne kurz bleiben. Und zwar hat diese Studie keine besonders lange Laufzeit gehabt. Also die haben ja 12 Wochen beobachtet und das MTX dann ja auch nur zweimal gespritzt. Mhm. Und auch das Ranibizumab nur zweimal gespritzt. Mhm. Und bei so nicht aktiven oder milde aktiven Uveitiden, wie die hier vorlagen bei den Patienten, ist ja auch die Frage, wann kommt denn mal ein Rezidiv? Und wie ist das denn? Und das möchte man ja so lange wie möglich verhindern. Und wenn man weiß, dass MTX Vorlaufzeit braucht, wäre es dann nicht sinnvoll, irgendwie länger zu beobachten? Oder was für eine Zeit würde Ihnen da vorschweben? Oder was für Daten würden Sie sich da noch wünschen?
Ja, das Problem ist so ein bisschen, dass man das versucht hat mit dem MTX und es sich als jetzt nicht primär, also als nicht primäres Medikament von vornherein anbietet. Man müsste das ja über viele Monate, mindestens ein Vierteljahr, ein halbes Jahr, noch länger, immer wieder spritzen, um zu schauen, mhm. ob das dann vielleicht nicht doch irgendwann wirkt. Und dann müsste man natürlich sagen, jedes Mal diese 0,1 Milliliter, auch der kurzfristige Druckanstieg ist dabei höher, die Wirkung war nicht sehr vielversprechend und man hat ein zugelassenes Medikament wie das Dexamethasonimplantat, was erheblich schneller und erheblich stärker wirkt. Und das ist ja auch so ein bisschen das Problem beim Makulaödem, das will man ja möglichst schnell beseitigen und nicht erst irgendwie warten, naja, vielleicht geht es nach 2 Jahren weg, das kann auch von alleine dann passieren. Man braucht schon eine zuverlässige, schnelle Wirkung. Sodass ich persönlich das Methotrexat, das mag eine Zusatzoption sein, wenn eben Ranibizumab und Dexamethasonimplantat und was hier in der Studie gar nicht drin gewesen ist, es gibt ja noch das Fluocinolon-Acetonid-Implantat. Da sprechen wir in der nächsten Folge drüber, aber Stand heute natürlich auch zu berücksichtigen sein. So dass das eigentlich eher die dritte, vierte Wahl ist, das Methotrexat. Und so wie ich das ja auch raushöre, Sie kennen das ja auch nicht aus dem Alltag. Und ich muss sagen, wir verwenden das auch praktisch nie.
Und es sind ja auch wirklich viele, ich habe es tatsächlich noch gar nicht gewusst, dass man das auch ins Auge spritzen kann. Mhm. Ich war jetzt ganz begeistert und dachte, oh Mann, dann umgeht man ja vielleicht einige von diesen vielen systemischen Nebenwirkungen. Mhm. Sie hatten es ja auch gesagt, bei Kindern und dann mit Folsäure irgendwie, das ist ja auch nicht wirklich gut. Aber das heißt, MTX ist jetzt out quasi nach dieser Studie. Das hat das jetzt auch nochmal gezeigt oder wie denken Sie darüber?
Ja, also es ist auf keinen Fall die primäre oder die sekundäre Therapie. Ne? Man würde schon die Cortisonimplantate bei Uveitis bevorzugen. Und wenn die kontraindiziert sein sollten, beispielsweise bei schwer kontrollierbaren Glaukomen oder wenn man das bei infektiöser Genese des Makulaödems, da würde man eher zum Ranibizumab oder generell zu Anti-VEGF-Inhibitoren tendieren. Und man muss sagen, aus der eigenen klinischen Erfahrung, das hat schon eine gewisse Wirkung, also eine positive Wirkung. Auch da nicht vergleichbar mit Cortison, aber das ist durchaus eine Therapiealternative. Das MTX, da müssen wir noch in den Fachgesellschaften so ein bisschen hin und her diskutieren und alles zusammentragen. Momentan ist das jetzt keinesfalls in den Leitlinien drin. Wir sind übrigens gerade dabei, eine Leitlinie zu erarbeiten, die sich speziell mit dem uveitischen Makulaödem beschäftigt. Und da wird das MTX. Genau, da wird das
Nächstes
MTX.
Ja, kommt hier raus.
Ja, so ist sie angekündigt, sagen wir mal.
Ja,
so.
Ist okay, ja, gut.
Mal gucken.
Okay.
Das erste Treffen
ich hoffe,
ist
Sie
jetzt.
Sie werden sich einig.
Tatsächlich ist das erste Treffen schon morgen und von
daher. Sie sind dabei.
Bin dabei, ja.
Ah,
ja, ich
bin super.
Dabei. Freue mich dabei sein zu dürfen. Und das werden wir dann auch alles besprechen. Und dann werden wir in der Leitlinie da, vielleicht müssen wir dann noch einen Podcast vielleicht sogar machen, wenn die
gerne.
Leitlinie raus ist.
Eine letzte Frage hätte ich noch. Hm? Und zwar, Sie hatten es ja auch gerade schon so ein bisschen angedeutet, Uveitis ist ja nicht gleich Uveitis. Mhm. Und je nachdem, welche Uveitis-Form man vorliegen hat, also jetzt nicht nur ist sie anterior, intermediär oder posterior, also nicht nur den Schwerpunkt, sondern auch die Ursache betreffend, hat man ja auch andere Anteile. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass so ein gefäßabdichtender Anteil bei einer Vaskulitis eine andere Rolle spielt als jetzt bei einer Iridozyklitis zum Beispiel. Und dementsprechend wäre es ja vielleicht auch noch interessant, also es ist ja jetzt eine sehr gemischte Kohorte gewesen und dafür war die Fallzahl ja schon relativ klein. Mhm. Also Sie hatten ja gesagt, es hat sich schon ein bisschen verteilt, wie viele Leute hier irgendwie sind das so schön durchgegangen am Anfang, welche Uveitis Form hatten. Aber die haben ja auch aktiv, also minimal aktive und inaktive miteinander in einen Topf geschmissen und dann auch noch alle Uveitis-Formen. Und ich habe mich schon ein bisschen gefragt, wenn das jetzt eine viel größere Kohorte gewesen wäre, und sie haben es ja versucht, ne, mit 33 Zentren.
In der Corona-Zeit.
Ja, stimmt, ja. Also wenn es jetzt wiederholen würde, wo alle Patienten wieder gerne kommen und keine Angst vor dem Krankenhaus haben, vielleicht wäre es dann ja möglich, doch irgendwie ein bisschen noch Subgruppenanalysen zu machen mit statistisch signifikanten Untergruppen, die ja auch theoretisch dann total wichtig sein könnten für sowas wie Leitlinien zum Beispiel.
Ja, könnte man sich überlegen. Nur wie gesagt, mit dem MTX werden wir, glaube ich, eher die Daten, die vorliegen, zusammentragen. Ich weiß nicht, ob jemand demnächst so eine größere MTX-Studie startet, zumal es auch,
so begeistert.
Es gibt mittlerweile ja auch Phase 3, abgeschlossene Phase 3 Studien auch zu einem weiteren Medikament, was hier gar nicht erwähnt ist in der Studie, nämlich das Tocilizumab. Und das Tocilizumab ist ein Anti-Interleukin 6, also ein Interleukin 6 Blocker.
Das Entzündungsmediator.
Ja, einer der Haupt, genau, Interleukin 1, Interleukin 6, TNF-Alpha, das sind so die klassischen großen Entzündungsmediatoren. Man hat schon seit Jahren festgestellt, dass wenn man das systemisch appliziert, dass dann die Makulaödeme sehr gut zurückgehen. Und dann gibt es mittlerweile auch das ganze intravitreal in Entwicklung. Und da sind die ersten Ergebnisse auch recht vielversprechend. Es könnte sein, dass wir in Kürze da weitere Medikamente haben, wie das.
Und weitere Podcasts
auch. Und weitere Postcard möglicherweise, ja. Und dieses Medikament, was schon jetzt vielversprechend ist und was systemisch schon sehr gut wirkt, wird auf jeden Fall, würde ich auf jeden Fall immer den Vorzug geben, zum Beispiel im Vergleich zu mit MTX Methotrexat. Also
okay,
dahin,
dann kommen wir
dahin
hier
geht die Richtung.
An ein Ende mit dieser Podcast-Folge und freuen uns dann auf die nächste. Wir hatten ja jetzt schon einiges an Informationen drin. Vielen Dank auch nochmal, dass Sie die Sun-Klassifikation so schön ordentlich dargelegt haben. Ist ja auch immer wieder gut zu hören. Wie schon angekündigt, liebe Zuhörerinnen, wir sprechen beim nächsten Mal über das Fluzinolon-Implantat. Und wenn Sie mehr über das Fluzinolon-Implantat wissen möchten oder über nicht-infektiöse Uveitiden am hinteren Pol oder mit Beteiligung dort, dann sind Sie in der nächsten Folge auf jeden Fall auch richtig aufgehoben. Und bis dahin bedanke ich mich bei Herrn Professor Grajewski und wünsche Ihnen eine wunderbare Zeit. Tschüss.
Tschüss.
Unter vier Augen. Eine Produktion der Carecom GmbH unter der Leitung von Professor Dr. Alireza Mirshahi und Tobias Kesting.